Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Inklusion ist ein viel diskutiertes Thema in der Yoga-Welt. Der Nutzen von Yoga wird offenbar allgemein als so groß angesehen, dass wir es jedem Menschen zugänglich machen möchten. Gleichzeitig wird der Yoga-Szene vorgeworfen, sich zu weiß, zu schlank und zu sportlich zu präsentieren und dadurch Menschen auszuschließen, was im großen Kontrast zu dem steht, was Yoga bedeutet, nämlich Verbindung. Wenn wir in die Geschichte gucken, war Yoga etwas, das lange Zeit vor allem indischen Männern bestimmter Gesellschaftsschichten vorbehalten war. Es wurden sogar große Bemühungen unternommen, Yoga nicht allen Menschen zugänglich zu machen. Heute gibt es in Großstädten Yoga an jeder Ecke, unzählige Videos stehen gratis zur Verfügung und es gibt Angebote speziell für ältere Menschen, für Männer, für Kinder, für traumatisierte Menschen und für Menschen mit bestimmten Erkrankungen oder Einschränkungen. Ist Yoga heute inklusiver als je zuvor? Warum wird von Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Skifahren oder Golf nicht erwartet, inklusiver zu sein? Die einzige Voraussetzung, Yoga zu üben, ist es, ein menschliches Leben zu leben. Liegt es da nicht in der Natur von Yoga, inklusiv zu sein? Diesen Fragen widme ich mich in dieser Folge. Viel Freude beim Hören. Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich hier im Juli, die erste Folge im Juli, mein Geburtstagsmonat. Ich mag den Juli sehr. Ich habe den Wetterbericht gehört und hier im Moment gibt es auch einen kleinen Kälteeinbruch in Hamburg. Und es soll wohl auch so bleiben, überwiegend, obwohl wohl nicht so kühl, aber regnerisch im Juli. Und ich stelle fest, mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich bin zwar Sommerkind und ich mag es mit blauem Himmel und Sonnenschein. Aber die letzte Folge, vielleicht hast du sie gehört, radikale Akzeptanz. Ich habe es ganz lange vor allem am Wetter geübt, übe es natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen. Und ich merke immer wieder beim Wetter, wie gut mir das inzwischen gelingt und dass ich irgendwie dem meisten Wetter was Gutes abgewinnen kann. Und ich bin auch einfach dankbar, dass es hier kein Hochwasser ist, obwohl vorletztes Wochenende war das, glaube ich, wohl auch hier das Wasser sehr angestiegen ist kurzzeitig und sogar in meiner Nachbarschaft, das habe ich noch nie erlebt, ganz viel Wasser auf der Straße war, aber ja, häufig sind wir einfach so ausgerichtet auf, was wir alles besser haben möchten und anders haben möchten, dass wir gar nicht mehr so richtig sehen, was wir alles haben. Also ja, ich weiß nicht, ich bin heute super gut drauf und die Sonne scheint in mir. Ich weiß nicht, ob es einfach dieses unbegründete Glück ist, sozusagen, was wir ja im Yoga erleben wollen. Wir haben da in meinem Online-Studio letzten Monat im Juni haben wir uns der sattvischen Lebensweise gewidmet. Und da hatten wir drüber gesprochen, über eben diesen sattvischen Zustand und wie wir im Yoga dieses Glück erfahren wollen und das nicht an irgendwas direkt gebunden ist, ne? Also häufig, es ist ja populärer in unserer Gesellschaft, dass wir Glück an irgendetwas koppeln, dass wir, wenn ich das und das habe, bin ich glücklich und wenn ich das und das nicht habe, bin ich unglücklich. Und im Yoga wollen wir ja genau das verändern und das Glück in uns finden. Und da haben wir im letzten Monat drüber gesprochen, das finde ich immer inspirierend und da ist mir wieder aufgefallen, wie glücklich ich darüber bin, dass ich immer häufiger dieses Glück erfahren darf, was so einfach da ist, ob es nun die Sonne scheint oder es regnet. Genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen, heute widmen wir uns dem Thema Inklusion im Yoga, ein ganz, ganz weit verbreitetes Thema, viel diskutiertes Thema in der Yoga-Szene. Und ja, wenn diese Podcast-Folge ein Instagram-Reel wäre, dann würde da vielleicht jetzt drüber stehen, unpopular opinion, wie es immer wieder gerne gemacht wird. Vielleicht sollte ich noch so ein Reel machen, mal gucken. Womit ich sagen will, vielleicht ist das jetzt nicht ganz die Mainstream-Meinung, die ich hier vertrete, die man gerade auf Instagram sieht. Aber es geht mir auch gar nicht so doll darum, jetzt nur meine Sichtweise deutlich zu machen, sondern einfach ein bisschen Licht auf dieses Thema zu leuchten, weil auf Instagram hat man ja auch nicht so viel Platz, um Dinge mehr zu erklären. Deswegen bin ich so froh, diesen Podcast zu haben, wo man eben ein bisschen mehr über ein Thema sagen kann und da vielleicht ein bisschen Licht drauf scheinen kann. Also es steht natürlich erstmal vollkommen außer Frage, dass Yoga so wie alles andere auf der Welt auch unabhängig von der Hautfarbe, Herkunft, sexuellen Orientierung, Körperform und so weiter allen Menschen zur Verfügung stehen sollte. Und es steht sicherlich außer Frage, dass es so viele Missverständnisse um Yoga gibt und was Yoga ist, so dass manche Menschen sich von Yoga ausgeschlossen fühlen oder Berührungsängste haben. Gleichzeitig ist es auch so, dass Yoga einfach von unfassbar vielen Menschen heutzutage geübt wird. Es ist total im Mainstream angekommen. Vor allem natürlich der körperliche Aspekt des Yoga, der ja nur einen ganz kleinen Teil von Yoga ausmacht, aber zumindest diese Yoga-Asanas sind ja sehr, sehr verbreitet. Wer in einer Großstadt lebt, hat meistens ein Überangebot an Studios, Workshops, Yoga-Events, Festivals und wer vielleicht das weniger ländlich ist, auch dort gibt es, glaube ich, inzwischen schon häufig Yogakurse vor Ort, aber es gibt ja auch spätestens seit Corona etliche Online-Angebote. Es gibt kostenlos auf YouTube unheimlich viele Yoga-Videos. Also Yoga scheint ja schon sehr omnipräsent zu sein. Gleichzeitig fühlen sich eben Menschen ausgeschlossen, was ja vor allem daran liegt, dass es sehr viele Missverständnisse darum gibt, was Yoga eigentlich ist. Also wenn wir auf Instagram gucken, könnte man das Gefühl haben, man muss ein Supermodel sein und sich total verbiegen können, um Yoga zu machen, was aber ja ganz und gar nicht wahr ist, dann um Yoga zu praktizieren oder eben auch Yoga zu leben, ist alles, was man braucht, ein menschlicher Körper, der am Leben ist, ein menschliches Leben. Und ein ganz schönes Beispiel, was das verdeutlicht, habe ich gerade erst kürzlich in einer Mudra-Weiterbildung gehört. Mudras, darunter verstehen die meisten eben diese Handgesten, die wir auch teilweise ausfügen. Es geht ein bisschen aber darüber hinaus, also es gibt auch Ganzkörper-Mudras und letztendlich ist ein Mudra eben immer etwas, was in deinem Geist ausgeführt wird. Also Körper und Geist hängen zusammen, auch das lernen wir im Yoga. Und in dieser Mudra-Fortbildung wurde eben gesagt, da haben wir dann über diese Hand-Mudras gesprochen und es wurde gesagt, dass auch jemand, der dem ein Finger fehlt oder sogar eine Hand oder ein Arm, der kann diese Mudras eben im Geist ausführen und dass das ganz und gar nicht weniger wirkungsvoll ist. Also daran sehen wir, dass Yoga total mit körperlichen Einschränkungen und so weiter praktizierbar ist. Und wie du es hier häufig oder ständig in meinem Podcast hörst, Yoga ist ein Lebensweg. Also Yoga ist nicht nur das, was wir auf der Matte machen, sondern du lebst es in jeder Sekunde deines Lebens, wenn du dich für diesen Weg entscheidest. Und deswegen dass Menschen sich ausgeschlossen fühlen vom Yoga, hat letztendlich vor allem die Wurzel darin, dass es eben ein Missverständnis darum gibt, was Yoga ist. Wenn wir jetzt aber in die Geschichte des Yogas gucken, sehen wir, dass es auch in der Vergangenheit schon so war, dass Yoga nicht inklusiv war, sondern ganz im Gegenteil, es wurden große Bemühungen unternommen, Menschen davon auszuschließen. Wenn wir uns angucken, wie eben Yoga in Indien entstanden ist oder von wem es dann praktiziert wurde, dann sieht man, dass es eben in den Anfängen etwas war, was vor allem den Brahmanen vorbehalten war, eben überhaupt spirituelle Techniken auszuführen. Das waren damals häufig noch mehr so Rituale, Opferrituale oder ähnliches, Praktiken, mit denen wir zur Erleuchtung finden, mit denen wir zu dieser Erlösung gelangen. Die wurden vor allem von Brahmanen, ausschließlich von Männern geübt und wurden auch wahnsinnig kompliziert gemacht. Also in Teilen der Geschichte wurden eben sich sehr komplizierte Rituale überlegt, für die du dann auch einen Priester brauchst, für die du bestimmte Kenntnisse brauchst, für die du ein ganz kompliziertes Mantra rezitieren musst, das dir eben jemand erklären muss. Also bereits als Yoga entstanden ist, war es nicht inklusiv, womit ich jetzt nicht sage, ach, früher war es auch nicht für jeden, ja, jetzt muss es auch nicht für jeden da sein, aber schauen wir mal, zu welchem Schluss wir hier heute noch kommen. Aber es ist ganz klar, dass in der Geschichte Yoga sehr viel weniger inklusiv war, als es heute war. Und ich finde das irgendwie ganz wichtig, sich das mal vor Augen zu führen und auch ab und zu mal zurückzugucken. Häufig gucken wir immer so auf, was muss ich noch verbessern, was ist noch falsch, aber sich auch mal vor Augen zu führen, wohin man schon gekommen ist, das finde ich auch ganz wertvoll. Das erinnert mich gerade, ich war am Wochenende wandern im Elbsandsteingebirge und ich wandere immer nicht so gerne bergauf. Und meine Freundin, mit der ich unterwegs war, ist eine ziemliche Bergziege und die meinte dann immer, dass ich nicht nach oben gucken soll zum Gipfel, sondern nur Schritt für Schritt gehen, was ja auch sehr yogisch ist. Ne? Man bleibt eben nur im Moment. Und dann meinte sie, sie liebt es so, zurückzugucken und zu sehen, wie weit sie schon gekommen ist. Und auch das, finde ich, kann man auch sich immer mal mitnehmen in sein Leben, ne? In sein persönliches Leben, dass man eben mal zurückguckt, vielleicht im Job, ne? Wo habe ich mal angefangen, wo bin ich heute oder auch im Privatleben, weil wir eben häufig mehr sehen, was wir vielleicht noch nicht haben, was wir gerne in unserem Leben hätten, aber gar nicht so sehen, was wir vielleicht haben, was wir uns vor vielen Jahren gewünscht hätten. Und so finde ich es auch ganz interessant, in der Yoga-Geschichte eben mal zurückzugucken, was sich da alles getan hat und wie sich das alles entwickelt hat. Also auch in der Yoga-Geschichte, dazu wird es übrigens demnächst eine Fortbildung auch geben am Yoga Teacher College. Das Datum steht noch nicht fest, also noch nicht in diesem Monat. In diesem Monat widmen wir uns erstmal dem Yin-Yoga, passend zur Sommerzeit. Aber im August oder September wird es einen Yoga-Geschichts-Crash-Kurs geben, weil es eben so viele Missverständnisse gibt und in Yoga-Lehrerausbildungen häufig einfach gesagt wird, Yoga ist 5000 Jahre alt und das wird eben so von der Wissenschaft gar nicht bestätigt. Und es gibt viele Missverständnisse, dem werden wir uns im Yoga-Teacher-College nochmal widmen. Da möchte ich heute nicht so im Detail drauf eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde. Aber wir sehen eben, über diese lange Zeit hat sich Yoga sehr verändert. Es wurde dann irgendwann eben auch wieder ein bisschen gesellschaftsnäher, ne? Also da haben sich dann verschiedene Gruppierungen gebildet, die eben das auch kritisiert haben, dass Spiritualität zu den Brahmanen und den höheren Kasten vorbehalten ist. Und das hat sich dann mit der Zeit verändert. Irgendwann wurde es auch Frauen zugänglicher gemacht. Aber das war wirklich eine Entwicklung über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Dann eben auch, es wurde ausschließlich in Indien praktiziert, dann haben verschiedene, das ist wirklich geschichtlich sehr gut belegt, ne, wie Yoga dann auch in den Westen kam, von verschiedenen Lehrern, die in den Westen eingeladen wurden oder geschickt wurden oder eben auch von Westlern, die dann in Indien waren und es dort gelernt haben, wie das dann rübergeschwappt ist. Und wie sich das ja unfassbar doll gewandelt hat. Also früher wollte man es den Brahmanen in Indien vorbehalten und heutzutage sind es eben zu einem sehr, sehr großen Teil weiße Frauen, die Yoga unterrichten, wenn man sich so die Klischee-Yoga-Lehrerin anguckt. Und es wäre natürlich schön, wenn es noch viel mehr Vielfalt gibt, sodass sich eben ganz, ganz viele Menschen angesprochen fühlen. Wenn man aber sich eben die Entwicklung anguckt, finde ich es auch schön zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind und was sich da getan hat. Und ich habe auch den Eindruck, dass durchaus die Möglichkeiten bestehen. Also jemand, der ein ernsthaftes Interesse hat, sich mit Yoga auseinanderzusetzen, der hat ja wirklich sehr, sehr viele preiswerte Ressourcen durch diese ganze Online-Bewegung. Also ich finde wirklich, Online-Yoga ist da so wertvoll, weil es eben vieles gibt, was sogar kostenlos ist. Da muss man natürlich schon sehr gucken, dann immer mit der Qualität, ne? Aber sogar auch sehr gute Lehrer haben kleine Dinge, die sie kostenlos zur Verfügung stellen. Also es gibt wirklich viel, was kostenlos zur Verfügung steht oder eben auch für einen kleinen Preis. Es wird häufig auch im Yoga so kritisch gesehen, eben mit den Preisen, ne, weil es immer heißt, Yoga soll für alle da sein. Und ich finde, ehrlich gesagt, man kann es schon mal ein bisschen ins Verhältnis rücken. Also andere Reisen sind auch sehr, sehr teuer, ne? Wenn man jetzt auf eine Skireise geht, das kann sich nicht jeder leisten. Und sagt irgendjemand, Skifahren muss inklusiver werden. Das kann sich niemand leisten. Also ich hatte irgendwann, ich bin keine Skifahrerin und ich finde, das ist überhaupt nicht inklusiv. Irgendwann hatte ich mal überlegt, mit Freunden Skifahren zu gehen und dachte so, meine Güte, ey, was brauche ich denn da alles? Also schon allein die Reise ist so teuer mit dem Skipass und dann noch diese ganze Ausrüstung, die man braucht. Klar, man kann sich Sachen leihen und so, aber ich finde, es wird einem ganz schön schwer gemacht, da den Einstieg zu finden. Wahrscheinlich geht das auch nicht unbedingt mit jeder Körperform und so weiter und so fort. Also ich finde das interessant, wie stark häufig Yoga kritisiert wird, wo andere Freizeitaktivitäten, Yoga ist mehr als eine Freizeitaktivität, weil wenn man das jetzt mit anderen Dingen vergleichen möchte, es gibt ja so viele Dinge, die einfach nicht jeder unbedingt machen kann, ne? Für die vielleicht wirklich ein bestimmtes Level an Fitness oder ähnliches benötigt wird, was sonst nicht geht. Und darüber wird sich nicht so beschwert. Und warum wird sich da im Yoga so viel drüber beschwert? Weil es eben auf einem Missverständnis beruht. Und ich finde jetzt interessant zu gucken, wie wir damit umgehen. Also wir haben jetzt festgestellt, dass Yoga früher gar nicht inklusiv war, dass es schon sehr, sehr viel inklusiver geworden ist. Aber das ist natürlich, weil es ein spiritueller Weg ist, wünschenswert wäre, wenn wirklich alle sich davon angesprochen fühlen. Und warum ist das nicht so? Weil die Menschen gar nicht genau wissen, was Yoga ist. Und das fällt mir an so vielen Ecken auf. Neulich habe ich so einen Beitrag gesehen über ein Yoga-Event. Und da waren so viele fachliche Fehler drin, wo ich gemerkt habe, okay, die Redakteurin hält Yoga halt für ein Hobby, so wie Pilates oder ähnliches. Also es wurde einfach nicht gesehen, was Yoga wirklich ist. Und auch ich habe es schon an eigenem Leib erfahren, als ich ein Yoga-Retreat gegeben habe, wo eine große Gruppe an Frauen kam, ganz gemischten Alters und den Großteil kannte ich auch noch nicht. Und da waren einige dabei, die noch gar keine Yoga-Vorerfahrung hatten. Und ich habe eben in der Einstiegsrunde, dann in der Vorstellrunde gefragt, was sie schon für Yoga-Erfahrung haben. Und dann wurde aufgeführt, dass sie schon mal Wirbelsäulengymnastik oder Reha-Sport gemacht haben. Und ich glaube, es war nicht klar, dass das nicht das Gleiche ist wie Yoga. Und daran wird so deutlich, dass es inzwischen so sehr in der Masse angekommen ist, ohne dem Wissen, dass Yoga eben sehr viel mehr ist als diese körperlichen Übungen. Ich würde so ein Yoga-Retreat immer als etwas sehen für Menschen, die bereits Yoga machen, dass sie dann eben nochmal Zeit haben, dort dem intensiver nachzugehen. Aber heutzutage gibt es ja auch viel so Yoga-Urlaub, wo man das Gefühl hat, okay, ob ich jetzt Yoga mache oder ich könnte auch Kegeln gehen in der Zeit, ist gar kein Unterschied. Also dass Yoga wirklich so wie halt irgendein Hobby oder so gesehen wird, was man eben irgendwie mal macht und dann auch wieder nicht. Und so wie Yoga heutzutage angeboten wird, ist es eben auch sehr schwer, es Menschen zu vermitteln, weil auch wenn Menschen vielleicht schon in ihrer ersten Yogastunde oder auch erst nach ein paar Yogastunden spüren viele Yoga-Übende, ja, dass das mehr ist, ne? Aber was denn da alles genau dahinter steckt, das kriegt man eben in so einer normalen Yogastunde einfach gar nicht mit. Und deswegen ist es ja auch sehr, sehr schwer zu vermitteln. Deswegen freue ich mich so, dass es immer mehr Aufklärung gibt, dass es Yoga-Podcasts gibt. Mit einem Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und eben auch mit einem Grund, warum ich Yoga eben inzwischen anders vermittle. Warum ich aufgehört habe, so offene Yoga-Klassen zu unterrichten, wie ich es ja auch viele Jahre gemacht habe, wo man kommen und gehen kann, wie man möchte und wo man die Teilnehmer dann vielleicht nur einmal für eine Stunde sieht und dann nie wieder in so kurzer Zeit. Es ist natürlich ganz schwer, Yoga ganzheitlich zu vermitteln und ich finde, dass die Teilnehmenden dadurch so wahnsinnig viel verpassen. Und es ist halt auch schwer, sie wirklich da abzuholen, wo sie sind. Jetzt ist Yoga so, wie es zurzeit eben ist hier bei uns in der Masse. Und viele Yoga-Lehrende sehen eben diese Problematik, dass sie es so schade finden, dass Menschen sich nicht eingeschlossen oder angesprochen fühlen. Und deswegen entstehen jetzt unfassbar viele Angebote, die ja wiederum alle einzeln gesehen nicht inklusiv sind. Also es gibt jetzt Yoga-Klassen für Menschen, die traumatisiert sind. Es gibt vielleicht Yoga-Klassen für Menschen Ü 70. Ich wurde neulich gefragt, ob ich nicht eine Yoga-Klasse für Frauen über 50 machen möchte. Ich kenne Yoga-Klassen für Männer und so weiter, ne? Und das alles sind aber die Versuche, die sich durch die Standard-Yoga-Klasse nicht angesprochen fühlen, einzuschließen. Aber das Angebot an sich schließt ja wiederum ganz viele Menschen aus. Ich verstehe schon, warum, ne? Weil man denkt, die anderen Menschen, die sind ja, für die gibt's ja schon was sozusagen, ne? Und es ist, glaube ich, auch immer so gedacht, dass man natürlich, dass die Menschen dort ihren Einstieg ins Yoga finden und dann eben auch darüber hinaus in andere Klassen und so weiter gehen können. Aber mein Ansatz ist es eben eher aufzuklären, was Yoga wirklich ist, weil wenn die Menschen wissen, was Yoga ist, dann fühlen sie sich ja auch nicht ausgeschlossen. Und deswegen, als ich gefragt wurde, ob ich eine Klasse für Frauen über 50 machen möchte, nein, möchte ich nicht, also beziehungsweise mache ich schon. Ich mache Yoga-Angebote für Frauen über 50, aber genauso auch für Frauen und Männer unter 50. Also meine Yoga-Angebote richten sich an alle, in Anführungsstrichen, weil ich durchaus natürlich auch nicht alle anspreche. Also ich schließe nicht aus nach Körperform, nach Alter, nach Geschlecht oder Ähnlichem. Bei mir sind so gut wie ausschließlich Frauen. Ich glaube, das liegt häufig in der Natur der Sache, dass man sich von Gleichgeschlechtlichen mehr angesprochen fühlt, obwohl ich viel zu Yoga-Lehrern auch gehe. Also bei mir wären auch Männer willkommen, aber es fühlen sich viele Frauen mehr angesprochen. Und ich habe jetzt aber schon hinterfragt, dann auch bei dieser Erfahrung, die ich hatte bei dem Yoga-Retreat, wo dann eben auch totale Anfänger waren und dann auch Frauen mit mehr Vorerfahrung und die schon mehr zu Hause waren im Yoga, ob ich dann wirklich alle ansprechen möchte. Und das finde ich jetzt eben die große Frage. Und letztendlich beantworte ich die so für mich, dass ich durchaus mich eben an Menschen richte, die Interesse an ganzheitlichem Yoga haben. Also ich kläre darüber auf, was ganzheitliches Yoga ist und richte natürlich meine Angebote darauf ein, dass man Yoga ganzheitlich erfahren kann. Und ich möchte eben auch Menschen ansprechen, die sich wirklich darauf einlassen wollen und die eben nicht nur Gymnastik machen möchten. Also wer nur Gymnastik machen möchte, ist bei mir einfach nicht richtig aufgehoben. Da gibt es wahrscheinlich dann genug andere Angebote. Aber so erlaube ich mir jetzt auch mehr, das klar zu machen, weil es ermöglicht eben den anderen Teilnehmenden eben tiefer zu gehen. Weil jetzt in diesem Retreat hätte ich eigentlich den einen noch erklären müssen, was Yoga ist, während die anderen schon fortgeschrittene Atem- und Meditationstechniken üben könnten. Und das geht dann eben auch nicht immer alles. Es hatte super geklappt da. Ich bin mir sicher, irgendwie hatten da dann alle auch, konnten da Dinge daraus mitziehen. Aber deswegen die Frage, wie inklusiv muss Yoga sein? Eigentlich ist die Frage an sich schon paradox, weil wenn wir eben verstehen, was Yoga ist, ist Yoga inklusiv. Weil es dieses Missverständnis gibt oder weil wir hier überwiegend den körperlichen Aspekt vom Yoga üben, haben wir den Eindruck, dass es nicht von jedem geübt werden kann. Und da finde ich, ist es in der Verantwortung vor allem von den Yoga-Lehrenden, mehr aufzuklären, mehr deutlich zu machen, auch den anderen Aspekten immer mehr Raum zu geben. Und vielleicht Yoga-Angebote zu überdenken, auch wie man sie bewirbt, dass sich vielleicht eine Mehrheit angesprochen und eingeschlossen fühlt. Und dass es jetzt so viele Yoga-Angebote geben muss oder gibt, die sich an bestimmte Personengruppen richten, damit löffeln wir eigentlich quasi die Suppe aus, die wir uns selbst eingebrockt haben, wir als Yoga-Szene, weil dadurch, dass es eben so missverstanden wird, hat man jetzt den Eindruck, Unterkategorien schaffen zu müssen, damit eben auch Menschen zum Yoga finden können, die sich bisher da eher ausgeschlossen fühlen. Wenn wir jetzt aber Yoga im ganzheitlichen Sinne betrachten, spricht es dann wirklich alle Menschen an? Also ich schließe ja zum Beispiel dann auch Leute aus, die nur Gymnastik machen wollen. Also gibt es wirklich Yoga-Angebote, die sich an alle richten. Ich denke, Yoga an sich ist von der Natur aus inklusiv. Yoga-Angebote dürfen sich halt durchaus an bestimmte Zielgruppen richten. Und was aber jetzt eben die Unterscheidung meiner Meinung nach sein sollte, sollte, denke ich, eher auf Erfahrung und Technik beruhen. Also, dass man eben deutlich macht, hier wird eine sehr herausfordernde körperliche Praxis praktiziert und dann ist es vielleicht nichts für die 83-jährige Omi, die schon eine Hüft-OP hinter sich hat oder ähnliches. Oder eben hier werden viele fortgeschrittene Atemtechniken geübt. Oder hier wird meditiert und es ist hilfreich, wenn man ein paar Minuten still sitzen kann. Oder eine totale Anfängergruppe. Hier ist eben jeder unabhängig von den körperlichen Voraussetzungen oder ähnlichem willkommen. Also, dass man nicht so sehr in Gruppen unterteilt und das von Alter oder Geschlecht oder ähnlichem abhängig macht, sondern dass es eher eben um Vorerfahrung und Technik geht und eben bei den Techniken, die bestimmte körperliche Voraussetzungen benötigen, dass eben da deutlich ist, okay, dafür ist ein gewisses Fitnesslevel oder ähnliches erforderlich oder auch nicht. Also das ist meine Vorstellung von inklusivem Yoga. Ich versuche Angebote zu schaffen, die inklusiv sind, da sie niemanden aufgrund von Sexualität, Herkunft, Alter, Körperform ausschließen. Aber bei mir wäre eben immer das Interesse an ganzheitlichem Yoga und Yoga als Lebensweg Voraussetzung. Und dadurch schließe ich natürlich Menschen aus und ermögliche so den Menschen, die eben genau das erfahren wollen, dass sie das eben auch lernen können, was eben in anderen Angeboten nicht der Fall ist. Und dann aber auch noch diese Frage, ist denn ein spiritueller Weg, wie es Yoga ist, überhaupt jeder Manns oder jeder Fraus Sache? Ich denke nicht. Also ich denke wirklich nicht, so sehr ich Yoga toll finde und mir wünschen würde, die ganze Welt wirklich Yoga machen. Ich glaube nicht, dass es jeder braucht. Alle Menschen sind hier mit unterschiedlichen Aufgaben. Und es gibt auch Menschen, die können ein ganz tolles Leben leben, ohne jemals sich mit Yoga auseinandergesetzt haben. Und dann gibt es auch wieder Menschen, vielleicht würde es denen ganz gut tun, aber sie sind einfach noch nicht bereit, weil es braucht natürlich diese Bereitschaft, nach innen zu gucken, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und auch das ist, finde ich, etwas, was man eben einfach deutlich machen kann, ne? Dass Yoga ein innerer Weg ist. Und selbstverständlich ist es zum Beispiel für jemanden, der psychische Probleme hat, dann diese intensiven spirituellen Praktiken vielleicht nicht unbedingt geeignet, ne? Yoga ist ja eben ein innerer Weg, deswegen macht es für mich mehr Sinn, die Yoga-Angebote auf innere Voraussetzungen auszurichten, als auf äußere. Äußere wie Geschlecht, Alter oder körperliche Voraussetzungen. Und innere Voraussetzungen werden dann eben die Bereitschaft, tiefer zu gehen, nach innen zu schauen, die Bereitschaft für energetische Arbeit und so weiter, zu der eben ja auch gar nicht jeder bereit ist und was vielleicht auch gar nicht jeder möchte und auch gar nicht jeder machen muss. Mir fällt gerade noch ein, das wollte ich eigentlich am Anfang schon erwähnt haben, in der Hatha Yoga Pradipika, die ja so ein Grundlagenwerk vom Hatha Yoga sozusagen ist, werden ja extra Techniken ganz, ganz kompliziert und abschreckend erklärt, um eben die Menschen davon abzuhalten, es einfach so selbstständig für sich zu üben, weil eben dem Autor bewusst war, dass es etwas an Vorerfahrung und Bereitschaft braucht und dass es auch im besten Fall die Anleitung von einem geeigneten Lehrer braucht. Und da wurde dann nämlich zum Beispiel beschrieben, wie man sich dieses Zungenbändchen durchtrennt und dann von innen die Zunge durch den Rachen schieben kann und dann benutzen kann, um Anuloma Viloma, die Wechselatmung, zu praktizieren, ohne dass man sich die Nasenlöcher abwechselnd zuhalten muss, nämlich indem man sich dann mit der Zunge die Nasenlöcher von innen zuhalten kann. Und das ist jetzt gar nicht so gemeint gewesen. So wurde es mir erklärt, dass das jetzt so eine standardmäßige Praktik war. Also man kann genauso gut das anders üben, sondern es wurde tatsächlich bewusst eingesetzt, um eben ein bisschen abzuschrecken, weil dieses Buch eben eigentlich gedacht war für ernsthaft Yoga-Übende und nicht unbedingt für jetzt Yoga-Anfänger, die sich das so selbst beibringen. Und deswegen kann man sich dann auch schon immer mal wieder fragen, muss dann jetzt jeder Hinz und Kunz wirklich Yoga machen? Oder ist das nicht auch ein intensiver Weg, für wo es auch in Ordnung ist, wenn ihn nicht jeder geht? Und der eben auch ein bisschen Zeit und Verständnis braucht und Aufklärung und Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, um ihn vollumfänglich zu üben. Also, ja, Yoga wurde schon sehr zu etwas gemacht, was es im Ursprung nicht war, wo man sich aber auch dann immer fragen kann, wo ist denn nun der Ursprung? Also Yoga hat sich über die vielen, vielen, vielen Jahre natürlich sehr verändert. Ich finde, es droht halt gerade wirklich sehr zu einem Sport, auf einen Sport reduziert zu werden oder auf so ein Wellness-Ding. Wenn du unruhige Gedanken hast, dann machst du ein bisschen Yoga, oder wenn du Rückenschmerzen hast, dann machst du ein bisschen Yoga. Aber Yoga ist ein Lebensweg, Yoga ist ein spiritueller Weg mit dem Ziel der Befreiung, Erleuchtung. Viele Namen gibt es dafür und ich finde es wichtig, da immer wieder dran zu erinnern. Und ich denke, dass das auch nicht unbedingt jeder diesen Weg gehen muss und dass wir mehr darüber aufklären können und uns wirklich bewusst überlegen können, wie wir unsere Yoga-Angebote vermarkten, so dass es eben die Menschen anspricht, zu denen das Angebot passt. Die Angebote, die es heutzutage gibt, aus der Idee heraus, inklusiv zu sein, eben für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder ähnliches, eigentlich bestätigen die halt wiederum dieses Missverständnis um Yoga, weil sie reduzieren Yoga auch wiederum auf diesen körperlichen Aspekt. Und ich verstehe, warum es das gibt. Ich verstehe, warum das gemacht wird. Ich sage auch nicht, dass ich das falsch finde. Ich würde mir nur zusätzlich wünschen, mehr Angebote, wo das ganze Spektrum von Yoga unterrichtet wird und wo eben darüber aufgeklärt wird, was Yoga wirklich ist. Und dafür kann man, finde ich, kreativ werden und sich halt ein bisschen aus diesem Massen-Yoga hinaus bewegen und eigene Wege und Möglichkeiten finden, so wie ich mit meiner Membership. Ich versuche da mit gutem Beispiel voranzugehen. Mir wird immer mehr bewusst, wie besonders mein Online-Studio ist, was das für ein tolles Angebot ist, wo ich neben der körperlichen Praxis Raum schaffe zum Austausch, dann auch der Austausch über all das, was man auf der Matte erlebt, ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Yoga, der Austausch auch über philosophische Inhalte, wo wir einen Book Club haben, wo wir eben noch tiefer in die Yoga-Theorie eintauchen, wo ich meinen indischen Kolleginnen Raum gebe, denn es gibt auch immer wieder den Vorwurf, dass Yoga zu weiß ist. Nun bin ich selbst eine weiße Yoga-Lehrerin und bedauere es sehr, dass indische Lehrerinnen so wenig Bühne haben im deutschsprachigen Raum. Auch das ändere ich mit meinem Online-Studio, wo Dipali und Nisha, meine Kolleginnen, regelmäßig Workshops und Klassen unterrichten und ihr Wissen teilen. Ja, ich finde, es ist Zeit für Wandel in der Yoga-Welt. Ich versuche, das auf meine Art und Weise selbst zu tun und bin gespannt, wie sich das noch alles so weiterentwickelt. Und mir fällt gerade noch eine Anekdote ein, wie ich mich mal zu einem Probetraining angemeldet hatte beim CrossFit. Das war eine Zeit lang irgendwie so in, ne? Ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich bis heute nicht, was CrossFit ist. Aber ich glaube, es ist irgendwie, also auf jeden Fall mit Gewichten und Zirkeltraining oder keine Ahnung. Es wird in so bestimmten Studios gemacht und bei mir in der Nähe hatte eins aufgemacht und dann wollte ich da hingehen zum Probetraining. Ich stand davor und ich bin nicht reingegangen. Ich fand es dort nämlich gar nicht inklusiv. Auch mich hat es sehr elitär in Anführungsstrichen gewirkt, weil da halt ganz viele aufgepumpte Männer waren und irgendwie auch alle sehr ähnliche Outfits trugen. Und ja, es war ein Vibe, wo ich mich gar nicht eingeladen gefühlt habe und den ich als sehr abschreckend wahrgenommen habe. Jetzt ist es ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn ich CrossFit mit Yoga vergleiche. Aber halt nochmal auf dieses auch, was ich ja auch kritisiere, ne, dass im Yoga viele sich auch diese Leggings tragen und bauchfrei und hauteng und so weiter. Aber irgendwie liegt es, glaube ich, auch in der Natur von Dingen, dass man eben dann Menschen eine bestimmte Kleidung tragen oder ähnliches, dass sich vielleicht nicht jeder super angesprochen fühlt. Und vielleicht ist es ja zum gewissen Teil auch in Ordnung. Also irgendwie strahlt es halt auch was aus. Und vielleicht ist dann halt auch dieses Yoga-Studio, wo alle diese hautengen Sachen tragen und teure Leggings, ist vielleicht dann nicht das Richtige für dich. Aber Yoga ist so ein weites Feld. Es gibt so viele verschiedene Angebote. Und vielleicht guckst du dich dann einfach noch weiter um und findest woanders etwas, was eben gut für dich passt. Es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Menschen, die sich für Yoga interessieren, einen Ort finden, an dem sie sich wohlfühlen, an dem sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es immer mehr Menschen geben wird, die solche Orte schaffen. Und solange, komme gerne zu mir. Spätestens im Herbst öffne ich wieder die Türen zum Online-Studio. Ihr könnt mir aber auch schreiben, falls ihr nicht so lange warten wollt, wenn ein paar Leute zusammenkommen, dann öffne ich vielleicht auch schon mal vorher, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Demnächst geht auch der Newsletter raus mit einem oder vielleicht auch zwei neuen Retreat-Terminen. Wenn du meinen Newsletter noch nicht bekommst, dann trag dich dort sehr gerne ein. Lass mich sehr gerne wissen, wie du über Inklusion im Yoga denkst und ist Yoga für alle? Sollte jeder Yoga machen? Wie sollten Yoga-Angebote aussehen, die inklusiv sind? Ich würde mich über deine Gedanken freuen. Wenn du denkst, diese Folge könnte für jemanden interessant sein, den du kennst, dann leite sie gerne weiter. Lass mir gerne eine Bewertung da. Ich freue mich über 5 Sterne. Und jetzt widme ich mich den weiteren schönen To-Dos heute auf meiner Liste. Ich habe heute noch viele Dinge zu erledigen und bin voller Energie. Außerdem google ich schon langsam nach Indienflügen. Im November ist ja auch das Indian Retreat, auf das ich mich schon sehr freue. Und ich nutze das natürlich als Gelegenheit, um wieder einen längeren Indienaufenthalt zu planen. Und ja, da bin ich jetzt gerade langsam schon an mich dorthin träumen. Mehr dazu wirst du natürlich wieder hier erfahren. Alles Liebe für dich und Namaste.